SWR 2 Leben.
Im Wohnzimmer von Gastgeberin Ellen. Sie stellt an diesem Nachmittag für ihre Freundinnen Ulla, Beate, Gisela und Rosemarie, genannt Ro, alles auf den Tisch, was Küche und Konditorei hergeben. Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Petit Four, Kuchen. Oder möchte vielleicht jemand ein Gläschen Sekt? Die Stimmung ist heiter. Ellens Gäste sind am Tag zuvor angekommen. Sie hat in einem kleinen Landgasthof am Ort Zimmer für sie gebucht. Der erste Abend gehörte wie immer dem ganz privaten Austausch darüber, was sich im Leben einer jeden seit dem letzten Treffen getan hat. Und heute darf nun die Reporterin dazukommen. Der Empfang ist herzlich. Man spürt, dass hier Menschen beisammen sind, die einander gut kennen, sich nah sind. Und genau darum dreht sich das Gespräch gerade.
Was wohl unsere Freundschaft ausmacht?
Also wir haben heute Vormittag eigentlich herausgefunden, dass es überwiegend daran liegt, dass wir uns nur einmal im Jahr sehen und wir nicht am gleichen Ort wohnen und daher alles miteinander besprechen können. Wenn wir Freunde vor Ort haben, erzählen wir manches nicht aus Sorge, es könnte weitergetragen werden. Und hier wissen wir genau, was ich hier in diesem Kreis äußere an Kummer, Sorgen, Freude, Erlebnissen, wird nicht weitergetragen. Es wird in dem Kreis bleiben.
Was sagt, was man nicht so Gutes gemacht hat. Und dann würde nie einer davon hingehen und sagen, ach so, die Beate, die hat ja mal das, weißt du doch, oder so. Vertrauen
ist noch etwas, wenn jemand in Trouble war oder in Not war oder so, dann sind wir doch so weit möglich füreinander eingesprungen. Wenn jemand in Geldnot war oder so. Ne? Zum Beispiel, als es uns um Mies ging, da hat Irmgard mir die Flugkarten geschickt und dann sind wir Weihnachten alle nach Stuttgart geflogen.
Irmgard gehörte auch zum Kreis, war Mitinitiatorin und hat viele der Treffen organisiert. Sie ist vor einigen Jahren gestorben.
Und was ich so toll finde, auch jetzt, man kommt hier an, wir haben uns vor einem Jahr das letzte Mal gesehen und man fängt genau da wieder an zu reden, wo man vor einem Jahr aufgehört hat. Ja, also es geht richtig. So nahtlos weiter. Man muss nicht übers Wetter reden, man muss nicht angeben, was für tolle Enkel oder Kinder man hätte oder wie super der Ehemann wäre. Man kann gleich sagen, wie alles ist und das ist so toll.
Gut gesagt.
Alle fünf haben in den 50er Jahren am Dolmetscherinstitut der Uni Heidelberg Französisch studiert. Ulla, Beate, Gisela und Ro wurden Dolmetscherinnen. Einzig Ellen hat ein Übersetzerin-Diplom gemacht. Das wurde damals ganz neu eingeführt am Institut. Nach dem Abschluss sahen sich die jungen Frauen anfangs nur sporadisch wieder. Aber dann fanden sich alle aus Anlass des 30-jährigen Diplomjubiläums zu einer großen Feier in Heidelberg ein und die gab den Impuls.
Dass wir auch beschlossen haben, wir müssen uns jetzt jedes Jahr einmal sehen. Weil es schon immer so toll und lustig war, wir zusammen. Nicht?
Und vor allen Dingen wir auch immer feststellten, wie unsere Gedanken doch sehr ähnlich sind und unsere Meinungen ziemlich gut zusammenpassen, so ähnlich. Ne?
Die Freundinnen sind inzwischen alle über 80, haben viel erlebt. Die Bitte, sich mal eben selbst vorzustellen, mündet daher in Schlaglichtern auf Gesellschaft, Krieg und Geschichte, auf die eigene Persönlichkeit und Entwicklung.
Ich bin Beate Willemsen. Ich habe in Heidelberg auch studiert, akademisch geprüfte Übersetzerin, Französisch und Nebenfach war Spanisch.
Also ich bin die Gisela Bloch, ich bin geboren in Leipzig. Und da bin ich auch aufgewachsen bis 43.
Ja, ich bin die Ulla Doré und bin in Bottrop geboren, aufgewachsen in Gelsenkirchen.
Also ich bin Ro Hamacher und bin in Köln geboren. Und rückblickend waren wir das, was man so einen gutbürgerlichen Großhaushalt nennt, mit Kindermädchen und Haushälterin.
Ellen Ingrid Banner, geboren in Sachsen-Anhalt, Helfter bei Eisleben-Lutherstadt. 7 Jahre später zogen wir nach Südmähren an die deutsch-tschechische Grenze. Da habe ich die Erfahrung mit einem Grenzland gemacht, auch mit dem Hass auf beiden Seiten.
Und 1945 wurde ein Stück von Sachsen und Thüringen, also die ganzen Universitätsstädte Halle, Jena, Leipzig, von den Amerikanern an die Russen abgetreten im Austausch gegen West-Berlin. die Russen alleine hatten Berlin eingenommen und West-Berlin bekamen dann, also die Westmächte, vor allem die Amerikaner, und die traten dafür einen Teil des von ihnen eroberten Deutschlands ab. Die nahmen aber einfach alle Naturwissenschaftler mit, schon im Juni 45, das war eigentlich schon der Beginn des Kalten Krieges, nahmen meinen Vater mit, der war Professor der Chemie in Leipzig, und holten auch freundlicherweise Mutter und Kinder aus Eisenach ab. Und dann wohnten wir eben in einem Dörfchen in Hessen und ich fand es toll.
Die allererste Erfahrung war ein französischer Kriegsgefangener, mit dem meine Mutter täglich ein paar französische Sätze wechselte. Diese wenigen Sätze auf Französisch haben mich so beeinflusst, dass ich dachte, die Sprache sei so schön, die möchte ich lernen.
Und wir mussten 3 Jahre warten, bis wir in Bonn eine Wohnung bekamen, wo mein Vater, Gottlob, wieder eine Professur hatte, also wieder Geld verdienen konnte für die Familien. Aber meine Eltern hatten keinen Stuhl, keinen Tisch, kein gar nichts. Also ich muss im Rückblick meine Eltern so bewundern, vor allem meine Mutter, wie die das geschafft haben. Meine Mutter, die hatte also ihr gesellschaftliches Leben in Leipzig, saß nun auf dem Dorf mit lauter Bauern, für die wir nur lästige Flüchtlinge waren, und war immer vergnügt und munter. Ich glaube einfach, weil der Krieg zu Ende war und die Bomben zu Ende.
Dazu kam, dass ich aus dem Grenzland Tschechoslowakei, Deutschland, nach Schleswig-Holstein kam, wieder einem Grenzland, wieder mit Gegensätzen zwischen den Dänen und den Deutschen, wieder Hass auf beiden Seiten, kurz nach dem Krieg war es so. Und ich mir schwor, ich lerne jetzt Fremdsprachen, ich will Übersetzerin oder Dolmetscherin werden zur Völkerverständigung, zur allgemeinen Verständigung.
Ich habe dann noch vor dem Abitur mit meiner älteren Schwester eine Radtour durch die Schweiz gemacht, die für mich lebensentscheidend wurde, weil wir am Ende von allem in Genf landeten, im damaligen riesengroßen UNO-Gebäude. Und da durfte man als Zuhörer auf die Tribüne. Da gab es 5 Sprachen und da haben wir einen halben Tag gesessen und dann bin ich raus und habe meiner Schwester gesagt, das werde ich.
Wir haben alle zusammen studiert in Heidelberg.
Wir waren zwischendurch mal eine Zeit an Sciences Po in Paris, wo ich mich wahnsinnig verliebt habe in unseren Dozenten Alfred Grosser.
Und danach habe ich als Sekretärin und Fremdsprachenkorrespondentin und, wenn die ausländischen Gäste kamen, auch als Dolmetscherin gearbeitet. Ich bin dann nach Amerika und war 2 Jahre dort und hatte genug von New York und allem drum und dran und bin dann wieder zurück nach Deutschland. Und auf dem Schiff habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und dann waren keine 2 Jahre vergangen, da war ich schon wieder auf dem Wege zurück nach Amerika. Mein Mann war Professor an einem College und hat nach einer gewissen Zeit sein Sabbatical gekriegt. Und da sind wir nach England gegangen, weil er da auch zu arbeiten hatte. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Wir hatten 2 kleine Mädchen. Ich habe aber auch immer als Übersetzerin gearbeitet. Und mein Mann wollte immer wieder zurück ins College leben, aber das hat nicht geklappt. Und der einzige Platz, wo ich wirklich gutes Geld verdienen konnte, war Deutschland. Da haben wir beschlossen, wieder nach Deutschland zu gehen und mein Mann war Hausmann und hat das sehr gut gemacht.
Nach dem Studium habe ich sofort eine Stelle bei der jetzt EU, damals hieß das noch Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, und bin knapp 2 Jahre da gewesen als Beamtete von Europa mit viel Geld, Ende der 50er. Und dann habe ich nach 2 Jahren, habe ich gesagt, ist nicht mein Leben. Weil Beamte müssen morgens um 9 antreten, müssen mittags von 1 bis 3 Pause machen, auch wenn sie gar nicht wollen, und kommen abends um 7 nach Hause, auch wenn nachmittags überhaupt keine Arbeit mehr ist. Und das habe ich nicht ausgehalten. Dann haben mir alle gesagt, du bist verrückt, das verdienst du nie wieder, du kriegst nie eine Rente. Und ich habe gesagt, es mir völlig egal.
Und dann habe ich auch immer Jobs gehabt, aber nicht, wie ich verheiratet war. Das ging natürlich nicht mit den vielen Kindern.
Und das werde ich nie vergessen, das zur Berufstätigkeit. Ich kriegte dann eine Anfrage aus Brüssel, ob ich nicht aushelfen könnte für 14 Tage als Übersetzerin. Ich sagte, Peter, toll, das machen wir, da verdiene ich ganz viel. Und mein Mann sagte, nö, jetzt bin ich verheiratet und jetzt sollst du nicht 14 Tage weggehen. Das hat mich so gerührt, der Mann kann dich nicht entbehren, dann bleibst du doch hier. Also, das würde heute keine Frau mehr machen. Aber ich habe nebenher immer versucht, Übersetzungen zu machen. Mal ein Krimi, mal was Kunsthistorisches. Und meine schlimmste Arbeit ist was über moderne Kunst. Da kann ich gar nicht drüber nachdenken, was ich da für einen Unsinn geschrieben habe. Aber der französische Text war auch kaum zu verstehen.
zurück im Hier und Jetzt in Ellens Wohnzimmer.
Wir haben ein Sammelsurium von Themen, von Kochrezepten über unbotmäßiges Kinderverhalten, über Krankheiten natürlich, Zipperlein, die uns ärgern, über früher.
Ja, und alles ein bisschen ungeordnet.
Und dann kommen plötzlich wieder die Ostdeutschen dran und dann sind wir bei der Politik. Zu allem haben wir eine lautstarke Meinung, meistens 5 verschiedene. Und ist es immer schön. Und zwischendurch lachen wir ganz viel und es ist einfach toll.
Dann mal los, denkt sich die Reporterin und wirft ein Stichwort in die Runde. AfD.
Ja.
Da haben wir eigentlich noch nie drüber ausgelassen. Weil es alles selbstverständlich ist für uns, dass wir uns nicht vorstellen können, warum man solche Partei wählen kann.
Ja, ein bisschen hatten wir es heute Vormittag doch schon. Weil ich bin ja nun aus Berlin und halber Ostdeutscher und in Leipzig geboren, weil ich immer finde, wir müssen doch mal verstehen, warum auch so viele die AfD in den neuen Bundesländern
und
wählen.
Und wir müssen auch
mal verstehen, warum sich da einfach viele immer noch als Bürger zweiter Klasse fühlen und warum noch immer noch so viele mit Recht finden, in unserer Regierung an den Top-Management-Posten sitzen, eigentlich fast in der Hauptsache nur Westdeutsche, nicht Ostdeutsche. Was ist das denn? Woher kommt das denn? Und du sagst, die sind einfach nicht in der Lage, das zu tun. Das mag schon sein, aber man darf auch nicht vergessen, dass sie ja eine völlig andere Sozialisation hinter sich haben, nicht? Ich denke mal, insofern sollten wir doch ein Verständnis aufbringen, warum da so viele Leute AfD wählen, die sind einfach unzufrieden mit den Westdeutschen. Und unzufrieden...
Ja, aber die Westdeutschen wählen ja
auch zu viel. Aber nicht ganz gerade, so viel. Und ja, die sind auch unzufrieden mit der SPD und mit der CDU. Und
das ist ja in Westdeutschland auch. Das sind sie genauso.
Ja, aber nicht in diesem Maße. Guck mal, ich glaube, in Sachsen ist jetzt die AfD stärkste Kraft. Das muss man sich mal vorstellen.
Ob sich die Geschichte wohl wiederholen wird, die sie zum Teil selbst noch erlebt haben? Die Diskutantinnen überlegen kurz. Nein, das denken sie nicht. Sie machen sich andere Sorgen.
Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Denn die Weimarer Zeit war doch ganz anders, glaube ich.
Die NPD haben wir auch überwunden.
Aber die Frage ist eben, ob Europa nicht vor die Hunde geht. Wir haben den Brexit, wir haben eine populistische Regierung in Italien, wir haben den Populisten mit in Österreich, in Schweden und Dänemark. Also das ist doch schlimm. Und wir haben sie vielleicht auch bald in Deutschland, das will ich auch nicht ausschließen, wenn das so weitergeht. Wo soll das denn hin mit Europa? Die wollen ja alle kein Europa.
Das geht als erstes in die Brüche. Vor allem, wenn die da auch noch Erfolg haben mit ihrem Brexit, also wirtschaftlichen Erfolg, was ich nicht glaube.
Europa hat mich 30 Jahre lang hingerissen. Mhm. Und wir, die wir hier sitzen, wir haben alle unseren Teil beigetragen. Und ich fand es sinnvoll, ich fand es großartig. Und jetzt gehen sie hin und schlagen alles kaputt. Ich bin so zornig.
Zusammenhalten. Ja, zusammenhalten und auch vor allem unseren Kindern und Kindeskindern sagen, sie sollen verdammt nochmal wählen gehen, wenn sie so alt genug sind.
Ich wüsste gerne mal, Ro, du hast ja nun 3 Enkel in der Schweiz oder in England groß geworden oder wo. Europa droht auseinanderzufallen. Ja. Was sagen Sie denn dazu?
Die sagen Brexit, furchtbar. England wird so auf den Bauch fallen.
Ja.
Also die sind ganz dagegen.
Ich glaube, das, dann bin ich ja beruhigt.
Ja. Ja.
Für den Abend ist ein Tisch in einem besonderen Restaurant reserviert. Es befindet sich in einem Schiff, fest verteut am Rheinufer. Während sich die 4 auswärtigen Damen nochmal frisch machen in ihrem nahegelegenen Landgasthof, setzen sich Ellen und die Reporterin an der Reling des Schiffs in die milde Abendsonne, schauen entspannt auf den träge dahinfließenden Rhein und die Gastgeberin des Treffens erzählt von der Kostbarkeit dieser außergewöhnlichen Freundschaft.
Dieses immer wieder sofort anknüpfen können nach einem Jahr, da haben wir auch wirklich jedes Mal den Programmpunkt gehabt. Wir machen wieder unsere Runde. Jeder Einzelne erzählt, was in ihrem vergangenen Jahr geschehen ist, was sie an Gutem erfahren hat und an einem Schlimmen erfahren hat. Und das war sehr erleichternd für uns. Das war wie so eine Art Gruppentherapie. Und man wusste, es konnte nichts falsch verstanden werden. Wir kannten uns gut genug. Und das ist so stark, dieses Gefühl. Das werden wir immer beibehalten. Ist es uns allen eigentlich immer wieder mal ganz dreckig gegangen. Und diese Hilfe dieses Kreises war von ganz großer Bedeutung für uns.
Der Gruppentherapiecharakter der Treffen ist das eine. Das andere sind die kulturellen Unternehmungen, die immer einen wesentlichen Teil der gemeinsamen Tage ausmachen. Konzerte, Oper, Ausstellungen.
Das war auch das Verdienst unserer Initiatorin Irmgard. Sie ging mit uns in die schönsten Konzerte. Und wir hatten auch immer bei jedem Treffen ein Gespräch über die Bücher, die wir im vergangenen Jahr gelesen hatten, die uns interessierten. Und Ulla hatte immer alles gelesen. Es ist unbeschreiblich, wie viel ein Mensch zu lesen vermag. Dann wurden natürlich Theaterstücke gemeinsam angesehen, nicht nur Konzerte. Also wir haben eigentlich immer ein Programm gemacht, das ziemlich kulturbeflissen war. Das klingt jetzt alles so elitär, aber es war einfach unser Bedürfnis. Und wir hatten ja alle Interesse daran. Ich weiß noch, ein Berlin-Treffen war geprägt von einem Theaterbesuch mit Katharina Thalbach. Da wollten wir unbedingt hin und es war auch sehr, sehr beeindruckend. Wir haben einmal in Oldenburg, sind wir mit Roh rumgefahren. Sie hat uns alle Dorfkirchen gezeigt und hatte sich vorbereitet, hat uns über jede Kirche ein bisschen was erzählen können und so. Und da war eben keine dabei, die kein Interesse hatte. Bei so einem Kreis ist das so schön, dass man da nicht lange diskutieren muss. Ach nee, ich habe aber keine Lust. Wir hatten eigentlich immer Lust.
Das ist bis heute so. Dabei interessieren sich die fünf Frauen auch für Kulturtechniken der Enkelgeneration. Zum Beispiel hat Ellen Karten besorgt für eine 3D-Zeitreise durch das historische Köln der Kaiserzeit. Ein unvergessliches Abenteuer der virtuellen Realität, so verspricht der Anbieter Time Ride, ein Kunstbegriff, auf Deutsch etwa Ritt durch die Zeit. Und so finden wir uns am Nachmittag des nächsten Tages in der Kölner Altstadt wieder, am Alter Markt bei Time Ride. Ein Mitarbeiter begrüßt die Gruppe aus etwa 20 Teilnehmern.
Willkommen hier zum Time Ride und zu Ihrer Zeitreise.
Erst schauen wir durch die Linsen eines nachgebauten Kaiserpanoramas, ein Ende des 19. Jahrhunderts populäres, stereoskopisches Massenmedium. Wir sehen Fotos des alten und des heutigen Köln. Danach gibt es in einem kleinen Kinoraum einen Zusammenschnitt historischer Filmaufnahmen, eine Art Schnelldurchlauf durch die Kölner Geschichte. Und endlich dürfen wir Platz nehmen im nachgebauten historischen Straßenbahnwagen. Alle setzen die ziemlich unbequemen 3D-Brillen auf und dann fahren wir zusammen mit anderen Zeitreisenden eine Viertelstunde den Rhein entlang, im Köln des Jahres 1909. Um uns herum die Altbauten vor dem Krieg, erste Automobile und fluchende Kutscher, Gaukler am Rheinufer, Menschen in früherer Tracht. Einhellige Meinung hinterher: Die Auflösung der 3D-Darstellung lässt zwar zu wünschen übrig, aber für einen ersten Eindruck dieser neuen Technik ganz nett. Und jetzt bitte einen anständigen Kaffee. Den bekommen wir gleich nebenan im Eiscafé. Der junge italienische Kellner rollt mit den Augen, da die Damen seine knapp bemessene Geduld strapazieren. Die Begutachtung und Besprechung des Angebots auf der Karte dauert ein wenig. Man nimmt sich Zeit. Wozu auch die Eile? Zusammen bringen die fünf Frauen über 400 Jahre Lebenserfahrung auf. Da lässt man sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Schließlich trollt sich der junge Mann zufrieden mit der Bestellung. Zurück zur Lebenserfahrung. Was hat Frauen ihrer Generation am meisten geprägt? Fragt die Reporterin in die Runde. Kurzes Nachdenken.
Also ich glaube, mich hat auch der Krieg am meisten geprägt. Denn wie gesagt, bis 43 wurde ich als höhere Tochter erzogen und dann war mit einem Mal alles anders.
Wir hatten weitgehend alles verloren. Wir hatten flüchten müssen, über 1000 Kilometer mit dem Pferdewagen, mit dem Pferdetreck. Und mein Vater sagte mir: Du hast gesehen, wir haben erlebt, dass man von heute auf morgen alles verlieren kann. Das Einzige, was ich dir mitgeben kann, die Möglichkeit einer guten Ausbildung. Gute Schulbildung, Studium, wie du möchtest, wir werden alles tun, um dir das zu ermöglichen. Und das, was du im Kopf hast, kann dir niemand nehmen. Und was du mit den Händen tun kannst, kann dir im Grunde auch niemand nehmen.
Ich
hatte meine schlimmste Erfahrung, das war der Angriff auf Dresden. Wir waren so behütet, meine Geschwister und ich. Und dann kam der Angriff auf Dresden am 13. Februar. Wir mussten aus dem brennenden Haus raus, durch den brennenden Garten. Und dann musste ich über brennende Menschen steigen. Der Fußboden, da kamen die Flammen raus. Und das hat mich so geprägt. Ich bin wahnsinnig ängstlich, auch, ja. Und das war eben mein schlimmstes und mein gravierendstes Erlebnis da.
Ich bin ein Kriegskind, wie alle hier. Ich habe unter zerbombten Häusern gesessen als kleines Kind. Verantwortung für die Geschwister, die Eltern weg und noch ein Ausbomben und noch ein Ausbomben, weil wir im Ruhrgebiet saßen. Mein Vater starb sehr früh. Wenn irgendwas mich geprägt hat, dann einfach meine junge Mutter, die Witwe war. Aber diese grauenhaften Zeiten in dieser Evakuierung in der Holzbaracke, wo wir selbstverständlich Kartoffeln anbauten, mit 9 und 10 Jahren, hat mich das geprägt? Kann ich nicht sagen. Ich finde, es ist viel zu viel. Ich habe ein so durcheinanderes Leben. Ich habe einen sehr hektischen Beruf gehabt, den ich sehr liebte.
Und du warst unendlich tüchtig.
Das ist aber nicht etwas, was mich prägt. Ich habe einen Mann gehabt, mein ruhender, guter Pol. Den habe ich verloren, ehe ich 50 war. Alleine 2 Kinder durchbringen, die studieren wollen, was werden wollen, weiß ich nicht. Vielleicht wirklich die Arbeit. Die Tatsache, dass ich für alles selber verantwortlich war.
Also ich finde auch, ich hätte vieles in meinem Leben anders und besser machen können. Aber wenn ich es heute nochmal leben würde, unter den gleichen Bedingungen, würde ich es, glaube ich, ziemlich genau so machen, wie ich es gemacht habe. Und ich sage mir, das war mein Leben und das war richtig so. Und das ist doch eine schöne Einstellung.
Inzwischen macht das Alter die Treffen schwieriger. Das Reisen ist anstrengender als früher. Wie oft werden sich Ellen, Gisela, Ulla, Beate und Roh noch wiedersehen können? Die Frage steht im Raum. Und da bleibt sie auch, während sich die 5 Freundinnen auf den Weg zum Bahnhof machen, zurück nach Hause. Die Reporterin bedankt sich für die Zeit mit imponierenden, starken Frauen. Und sie nimmt mit fürs eigene Leben, was Ellen, die Gastgeberin, ihr vor 2 Tagen in der Abendsonne an der Schiffsreling gesagt hat.
Je älter ich werde, desto deutlicher merke ich, was ich alles nicht gelernt habe, gesehen habe, gemacht habe. Aber damit darf man sich jetzt nicht verrückt machen. Man muss einfach sich anders besinnen und sich sagen, das und das und das hast du machen können, das hast du erlebt, gesehen. Als es mir mal ganz schlecht ging, hat mir mal eine Psychologin gesagt, schreib auf das Positive auf der einen Seite, was du jetzt empfindest und hast, und das Negative auf der anderen. Und du wirst sehen, das Positive überwiegt. Und sie hat recht, es ist genau so. Wenn man ehrlich ist, hat man immer mehr auf der Positivseite als auf der Negativseite. Man muss es nur sehen und sehen wollen.